Hallo und herzlich willkommen. Nutzt ihr ChatGPT? Je nachdem, wie ihr es nutzt, könnte es sein, dass ihr deswegen so doof seid, dass ihr nicht mal mehr versteht, was wir in dieser Folge besprechen. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Jo, das war doch jetzt eine sehr offensive Hinführung.
Ja, das war auch eine gemeine Hinführung.
Aber da wir beide ChatGPT nutzen, ist es ja vielleicht dann eine tolerable.
Ich nicht. Schon lange nicht mehr, aber ich benutze dafür die Konkurrenz. Also Gemini und Claude. Das ist, glaube ich, von dem, was da erforscht wurde in der Studie, nicht deutlich anders. Aber ich möchte mich trotzdem von diesen Wald- und Wiesen-ChatGPT-Nutzern, wie du einer bist, distanzieren.
Ja, genau. Und sie sagen in der Studie ausdrücklich, das gilt wahrscheinlich auch für die anderen. Aber wir haben es nicht getestet.
Genau. Ich glaube, was sie nicht erforscht haben, ist, dass ChatGPT Narzissmus befördert, weil wir ja wissen, dass anerkanntermaßen die KI-Modelle von ChatGPT am meisten Zeit damit verbringen, den Nutzer zu loben und zu erzählen, was für ein großartiger, spezieller Mensch er ist.
Nicht über das realistische Maß hinaus, nach meinen Erfahrungen.
Genau. Das ist der Grund, warum du so gerne mit ChatGPT arbeitest, weil du denkst, das realistische Maß, was ChatGPT hat, entspricht ungefähr dem realistischen Maß, das du von dir selber hast.
Genau. Ich denke dann immer, ja, recht hat er oder sie oder es, aber stimmt schon.
Neurologe von Weltrang, endlich sagt's mal jemand. Aber erforscht haben die Kollegen vom MIT oder einem Teil des MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, etwas ganz anderes, nämlich, was macht die Nutzung mit unserem Gehirn? Und das ist natürlich voll dein Metier, Magnus.
Ja, und voll deins. Insofern ist die Schnittmenge jetzt relativ groß.
Das stimmt. Bevor wir über die Befunde sprechen, kannst du aber erstmal sagen, wie macht man sowas? Also Leute ChatGPT nutzen lassen, auf verschiedene Arten vielleicht sogar. Okay, das können wir uns noch vorstellen. Aber wie guckt man dann, was das mit dem Gehirn gemacht hat? Man schneidet die Leute ja nicht auf und nimmt das Gehirn auseinander.
Naja, man hat es in dem Fall relativ schlicht gemacht, ne? Also erstmal, das ist der Teil, den du erklären musst, hatten sie drei Gruppen. Und was die gemacht haben, sagst du uns jetzt gleich. Und dann kann man im Währenden zum Beispiel, das ist das Einfachste, ein EEG mitlaufen lassen. Das sind eben diese Hirnstromkurven, wo man diese Näpfchen auf dem Kopf hat, wo man hinterher dann zum Haarewaschen gehen muss. Das EEG hat einen großen Vor- und einen Nachteil. Der große Vorteil ist, es arbeitet in Echtzeit. Also du hast keinen Zeitverzug, gar nicht. Das heißt, du siehst diese Kurven, die die Aktivitäten in bestimmten Hirnarealen darstellen, live. Und unmittelbar. Und der Nachteil ist, du hast eine relativ körnige Auflösung, also eine sehr schlechte Auflösung. Das hängt damit zusammen, dass das Gehirn sehr gut isoliert und geschützt ist. Also es ist umgeben von mehreren Häutchen und dann gibt es zwischen den Häutchen noch Flüssigkeit und dann kommt der Knochen, dann kommt die Kopfschwarte. Also da ist zwischen den Näpfchen, die man auf der Oberfläche der Kopfhaut hat und dem Gehirn sehr viel Platz und die Signale werden da relativ stark gestreut. Also insofern ist diese Präzision das Eingeschränkte. Aber man kann sehen, wie grundsätzlich das Gehirn arbeitet, in welchem Aktivitätsmodus es ist und welche Bereiche des Gehirns ganz grob gerade aktiv sind.
Genau, und jetzt gab es drei Gruppen in dieser Studie. Du hast mich ja gebeten, die kurz zu charakterisieren. Und diese drei Gruppen, wenn man so will, kann man sagen, sind fast nachgebildet nach der historischen Entwicklung. Ja? Jetzt stellen wir uns die erste Gruppe vor, die nenne ich jetzt mal 70er Jahre. Da gab es keine Computer. Da musste man also sich für, sagen wir mal, ein Essay, den man geschrieben hat oder so eine eigene Idee überlegen. Dann musste man in Büchern recherchieren und dann musste man es selber aufschreiben. Und die einzige Hilfe, die man dabei vielleicht hatte, war eine Schreibmaschine. So, dann würde ich sagen, gab es so die späten 90er, Anfang 2000er Jahre. Das heißt, es gab Computer und es gab auch das Internet. Aber was hat man gemacht? Man hat Suchmaschinen genutzt für die Recherche. Also man hat sich vielleicht selber noch ein Thema überlegt, musste man ja, weil man konnte nicht zur Suchmaschine sagen, hallo, Thema bitte. So, dann hat man aber im Internet für dieses Thema recherchiert und dann hat man die Materialien ausgewertet, zusammengetragen und dann am Ende zusammengeschrieben. Anfang der 2000er, dann übrigens natürlich schon mit einem Textprogramm. Und das andere ist die Gruppe von heute. Die Gruppe von heute ist so, dass sie im Prinzip mit der KI arbeitet und sagt, ich will einen Artikel schreiben oder irgendwas machen, irgendwie irgendwas mit Gehirn. Die KI wird einem viele Sachen vorschlagen und dann sagt man, ja, das klingt ganz gut, was könnte man denn dazu machen? Dann wird die KI mehrere Sachen vorschlagen und dann sagt man, ja, das finde ich, gefällt mir das nicht so sehr und so weiter und so fort. Und am Ende sagt man, ach, schreib's doch noch ein bisschen schmissiger und dann ist es fertig. Und man hat im Prinzip beim ersten Teil, hat man wirklich alles von Grund auf gemacht. Beim zweiten hat man einen Rechercheassistenten gehabt und beim dritten Teil ist es so, dass man mehr oder weniger wahrscheinlich schlechter informiert als die KI, die dann die eigentliche Arbeit macht, nur so noch ein bisschen dirigiert. So würde ich diese drei Gruppen und die Unterschiede beschreiben.
Ja, und dann sieht man das, was man eigentlich ja auch erwarten würde. Man sieht, dass bei der Gruppe LLM, Large Language Model, musste ich googeln.
Tatsächlich, alles klar.
Ja. Musste ich googeln, habe ich aber auch gegoogelt.
Sehr gut.
Oder habe ich ChatGPT gefragt? Ich weiß nicht. Nein, und wenig überraschend ist es einfach so, dass die Gehirnaktivität wirklich sehr anders ist, logisch. Also logisch will ich nicht sagen, aber ist eben so. Mhm. Und dass du eben sehen kannst, dass bei der Tätigkeit ohne alles, so wie früher, also 70er Jahre, wie du es so uncharmant sagst, dass du eben wirklich viele Hirnzentren beteiligt hast. Und das kannst du sehen. Und du kannst dann auch noch sehen, sagen wir mal, Aufmerksamkeitshöhen, wenn man so will. Mhm. Du siehst nicht nur, wo im Gehirn das Gehirn aktiv ist, sondern du siehst auch ungefähr, in welcher Form es aktiv ist. Also auch wiederum eine sehr grobe Messmethode, aber trotzdem nicht schlecht. Mhm. Du kannst deutlich sehen, das hat mich als Kind mal beeindruckt. Ich war irgendwie dabei, als einer meiner Eltern EEG bekam und dann haben die ja gesagt, Herr Heyer, nicht einschlafen. Und ich war total begeistert, weil Vater schlief gerade ein, wie ich dann gesehen habe. Also man kann nicht nur sehen, wo was aktiv ist, sondern auch in welcher Form. Hast du Alpha-Wellen, Beta-Wellen, Gamma-Wellen, Delta-Wellen? Und die passen zu verschiedenen Aufmerksamkeitszuständen. Und da kannst du eben sehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Gruppe, die ohne Hilfe recherchiert. Ach so, das ist die Grundannahme, die sollten ein Essay schreiben. Die einen mit Hilfsmitteln, die anderen ohne. Die mit Suchmaschine waren schon weniger aktiv. Und das Interessante war, dass die mit diesen Sprachmodellen, wo du dann ja eben dich auch nicht mehr auf irgendwas einlassen musst und auch nicht mehr tippen musst, da gab es nochmal einen ganz deutlichen Versatz. Also zwischen ohne Hilfsmittel und mit Suchmaschine gibt es kleinere Unterschiede als zwischen den beiden und denen mit den Sprachmodellen. Mhm. Die Sprachmodelle liefern mir also sehr viel Möglichkeiten. Also sie ermöglichen es mir, die Denkarbeit noch viel, viel stärker nach draußen zu verlagern als die anderen beiden Formen. Das heißt, es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen Google und ChatGPT oder Perplexity oder den anderen, die du genannt hast. Und das hat mich überrascht. Es war mir eigentlich klar, dass wenn jemand selber recherchieren muss, dann muss er aktiv sein. Aber ich hätte gedacht, die Suchmaschine und ChatGPT sind dann so ungefähr eine Preisklasse, was das Gehirn angeht. Das scheint nicht so zu sein.
Das finde ich aber ganz spannend. Wieso hättest du das gedacht? Weil ich das nie im Leben gedacht hätte.
Naja, ich hatte irgendwie gedacht, ob ich jetzt eine Suchmaschine nehme und ich tippe ja keine Fragen ein, ich tippe Stichworte ein. Da gab es ja immer so Tricks, wie man es am effektivsten macht. Und dann bekam ich Antworten, die aber eben ihrerseits in Internetseiten bestanden.
Genau, du bekamst keine Antwort. Das ist genau das Ding.
Ja, genau. Ich bekam keine Antwort, die den Namen Antwort verdient, sondern ich bekam sozusagen Informationsbröckchen hingeworfen.
Na, teilweise auch nicht mal Informationsbröckchen, sondern eben ganze Artikel, wo die Informationen wahrscheinlich, aber nicht sicher drin versteckt sein könnten. Ne? Das heißt, du musstest sehr wach dich mit dem Material auseinandersetzen, weil es gar nicht klar war, ob es eine Antwort ist auf die Frage.
Genau, du hast recht. Aber mir war trotzdem nicht klar, wie groß der Unterschied, sagen wir mal, der Gehirnunterschied ist zwischen diesen beiden Techniken. Aber er ist anscheinend, also immer mit großen Fragezeichen, weil EEG ist jetzt auch nicht die Messmethode meiner Wahl. Ich hätte schon gern ein funktionelles Kernspin dabei oder so, was es auch sicherlich geben wird, was ich aber nicht gefunden habe. Zumindest keine Studien, die da irgendwie vertrauenserweckend groß gewesen wären. Aber das ist natürlich die ganz große Frage. Was passiert da jetzt mit ChatGPT-Nutzung? Mhm. Und dieses EEG ist ein erster Hinweis darauf, dass es wirklich ein sehr denkfauler Weg zur Erkenntnis ist. Wenn ich die Erkenntnis dann überhaupt als solche auch noch zur Kenntnis nehme.
Klar, das ist ja das Interessante. Also vielleicht siehst du das noch anders und vielleicht siehst du auch noch mehr Dimensionen. Ich finde, es gibt zwei Dimensionen sozusagen, die mich besonders faszinieren. Das eine ist tatsächlich, was sind so die vermittelnden Probleme, warum dieser Effekt so ist? Und da gibt es jetzt eine Beschreibung zum Beispiel, dass man kognitive Schulden macht bei der KI und so weiter und so fort. Da können wir gleich drüber sprechen. Mhm. Das zweite aber ist es, warum ist es eigentlich so, dass diese Art der Zusammenarbeit dazu führt, dass wir uns geistig verabschieden? Weil man kann es ja natürlich am Gehirn sehen oder an der Gehirnaktivität, aber man kann ja auch Introspektion betreiben oder mit Leuten dann nochmal qualitativ reden, die gemerkt haben, vielleicht sie sind nicht mehr ganz so bei der Sache und so, ja. Und ich möchte gerne die zweite Dimension vielleicht tatsächlich zuerst besprechen, weil ich das sofort verstanden habe aus meinem eigenen Kontext. Also ein Aspekt, der da ganz wichtig ist, würde ich sagen, ist, dass die Leute, die die KI nutzen, sich mit ihren eigenen Texten gar nicht verbunden fühlen. Und das liegt natürlich sicherlich an mehreren Dingen. Aber es liegt vor allem daran, dass man einfach andere Instanzen die Arbeit machen lässt. Ich kenne das so sehr von Leuten, die in Führungspositionen sind, mit denen ich zu tun habe, die sagen, ja, früher war ich Physiker, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Heute leite ich ein Institut. Da sind alles Physiker, die arbeiten und ich habe nur noch Administration. Im Englischen spricht man davon, I'm not getting my hands dirty anymore. Ich mache mir nicht mehr die Hände schmutzig. Nun wird bei Physik die Hand selten schmutzig. Aber man ist so nicht drin. Das ist so, als wenn du eine Klinik leitest, aber niemanden mehr untersuchst. Das hat sicherlich wegen Geld, Prestige und so weiter auch eigene Boni, aber es ist eben nicht alles schön. Ja? Und die eigentliche Arbeit macht man nicht mehr. Das ist das eine. Und das zweite ist tatsächlich, es gibt ja auch sowas wie eine eigene Handschrift. Ich bin ja nun auch jemand, der sehr viel schreibt und und sehr viel macht und so weiter. Und deswegen ist es zum Beispiel so, noch lange bevor es KI gab, wenn ich ein Angebot bekomme, eine Veranstaltung zu moderieren, dann gab es Leute, die früher mit anderen Moderatorinnen und Moderatoren gearbeitet haben, die einfach immer gesagt haben, ich krieg von denen die ganze Vorbereitung. Also nicht nur alle Fragen, auch in einer bestimmten Reihenfolge, sondern dann auch schon vorbereitete Antworten. Die haben nämlich die Leute gekriegt, die aufs Panel eingeladen wurden. Da habe ich immer gesagt, das mache ich nicht. Weil ich schon wusste, dann sitze ich da auf der Bühne und denke an was ganz anderes. Weil das ist nicht meins, das ist nicht die Frage, auf die ich Lust habe. Und der Typ hat die Antwort auswendig gelernt. Also das geht gar nicht. Und die meisten haben sich überzeugen lassen, dass das andere besser ist. Und ich verstehe natürlich, dass man jegliches Interesse eigentlich an dem Produkt verliert, ja, wenn man kein Invest mehr hat und nicht das Gefühl hat, ah, hier habe ich eine gute Idee gehabt, hier habe ich eine schöne Formulierung gefunden. Das wirst du ja sicherlich auch verstehen. Du bildest dir ja auch relativ viel zu Recht ein, auf deine Fähigkeit zu schreiben und zu sprechen.
Wobei erstmal mit den vorgegebenen, also dem geskripteten Gespräch auf einem Podium. Das ist grauenvoll. Aber genau deswegen machen wir ja auch, wenn wir in Radio 1 ein Interview machen. Ich weiß von euch eigentlich nur das Thema. Oder ihr wisst von mir das Thema. Also ihr habt ein Generalthema, wie zum Beispiel Loch. Und dann redet ihr, was ich wirklich sehr lustig fand, über die Löcher im Käse. Das fand ich eine originelle Drehung, bin ich nicht drauf gekommen. Und wir redeten eben über ein Loch im Septum des Herzvorhofs. So. Mhm. Aber mehr wisst ihr von mir nicht und ich von euch auch nicht. Und wenn es anders wäre, wenn ich euch vorher ein Skript geschickt hätte, also würde das gerne sagen und das gerne sagen und das ist relevant und da wird's riskant, dann, glaube ich, ist eure Aufmerksamkeit hin. Und das ist manchmal bei anderen Radiosendern so, dass mir dann gesagt wird, wir schicken Ihnen die Fragen. Also wir haben jetzt irgendein Thema, neurologisch, was passiert im Gehirn, wenn wir, weiß der Teufel, was tun. Und wir schicken Ihnen die Fragen. Und das lehne ich ausdrücklich immer ab. Weil dann wird mir beim Beantworten der mir bekannten Fragen langweilig. Und das hört man dann. Also wenn ich es nicht weiß, gibt es ein kleines Risiko, dass es schief geht und eine große Chance, dass es gut wird. Das ist genau derselbe Punkt wie auch hier, glaube ich auch.
Zur Psychologie von Gesprächen und Interviews muss ich dann noch was sagen. Es könnte ja auch sein, dass du auf meine Frage, die ich vorbereitet habe, etwas so Interessantes sagst, also passiert mir bei dir natürlich auch immer wieder, dass ich dann nicht mehr diese Frage, die ich als nächstes als Nummer 2 aufgeschrieben habe, frage, weil ich eine Idee habe, ja, oder eine Nachfrage brauche, die nicht feststand, bevor du mir die Antwort gegeben hast. So, das heißt, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, die ins Fatale führen können. Das eine ist, du bist aber eigentlich fest der Überzeugung, jetzt kommt die Frage Nummer 2, die dir geschickt wurde, und dann kommt was anderes, ja. Und die andere Variante ist, ich stelle Frage Nummer 2 und muss mir verbieten, eine interessierte Nachfrage zu stellen oder mich inspirieren zu lassen. Beides halte ich im Auftrag eines guten Gesprächs für fatal.
Genau. Und ein gutes Gespräch setzt eben Frage-Antwort voraus und dass man aufeinander eingeht. Und das passiert bei vielen Gesprächen ja hörbar nicht. Mhm. Also bei vielen Interviews im Fernsehen merkst du, das sind mehr oder weniger vorgegebene Dinge und dann werden die einfach nur abgelesen. Und wenn die Leute es nicht richtig gut können, Harald Schmidt konnte es wahnsinnig gut, das war auch geskriptet, soweit ich weiß. Wenn die es nicht richtig gut können, dann ist es einfach Mist und das spürst du und dann ist es kein Gespräch.
Jetzt muss man aber wissen, Harald Schmidt hat A, selber Gags geschrieben, B, das Präsentieren dieser Gags auch sozusagen auf sich nochmal geändert, sodass ihm das leicht fällt. Und er hat natürlich auch eine große Auswahl getroffen. Und zwar nicht einfach so, sondern er hat mit seinen Autoren in einem Raum gesessen und diskutiert, welcher Gag funktioniert, in welcher Reihenfolge. Dadurch kommt man ja auch wieder in das, was eben in dieser Studie Ownership heißt. Also, dass man eben sozusagen ein Eigentum hat am Prozess. Und dann hat man ausdrücklich nicht diese kognitiven Schulden, diese Cognitive Debt, weil das wird ja ganz klar beschrieben, wenn ich mich jetzt ganz doll auf KI verlasse und dann zurückkehren will zu einer Sache, wo ich selber gefordert bin, dann muss ich erstmal richtig ackern und den Stein sozusagen den Berg hochrollen, bevor mein Gehirn überhaupt wieder aktiv ist. In der Regel im Rahmen dieser Studie kam das gar nicht mehr voll auf Touren und so weiter. Und man hat dann ja auch sozusagen im Weiteren überlegt, wie könnte man KI einsetzen, aber trotzdem dafür sorgen, dass man diese negativen Effekte klein hält. Und da hat man ja tatsächlich auch mehrere Sachen gefunden. Und was mich total freut, wenn ich jetzt mal wieder aus meiner Arbeit erzählen darf, ich unterrichte ja auch, ne? Mhm. Und ich bringe vielen sehr schlauen Leuten, die deutlich mehr Studienabschlüsse haben als ich, also ich habe keinen und die haben teilweise 2 oder 3, bringe ich aber bei, sagen wir mal, auch so eine Moderation vorzubereiten oder so. Und dann gibt es welche, die sagen, boah, ich bin immer so im Stress und so und den ersten Entwurf lasse ich dann eine KI machen. Ja, das ist ein krasser Fehler aus 2 Gründen. Erstens, weil wenn man erstmal ein paar Sachen hat, die einem vorgegeben sind, dann denkt man nicht mehr völlig frisch, sondern man denkt an dem rum, was man schon mal auf dem Tisch da liegen hat. Und das Zweite ist, dass in einem stressigen Job man sehr leicht versucht wird, wenn das okay ist, das Okay zu nehmen. Und das ist auch dann, dass ich sage, aber glaubst du, dass da wirklich eine richtig gute Diskussion zustande kommt? Und dann kommt raus, nee, natürlich nicht. Aber irgendwie, man hat die Arbeit halt gemacht und niemand beschwert sich hinterher. Mhm. Und dann sage ich aber, ist das dein Maßstab? Also du arbeitest ja hier für eine große Organisation. Du willst ja, dass die Leute dann hinterher mehr auf deiner Seite sind oder die Welt durch deine Augen sehen. Ist dein Maßstab einfach, dass du die Zeit gut rumkriegst und niemand dir einen Strick draus drehen kann? Und dann merkt man sehr schnell, nee, eigentlich haben die ja eine Agenda oder ein Vorhaben. Und das wird überhaupt nicht umgesetzt. Und auch hier war es so, wenn man erstmal das Gehirn bemüht, also sich Gedanken macht, in welche Richtung möchte man es haben, vielleicht sogar ein paar Ideen aufschreibt, dann ist man viel mehr dabei und hat auch viel mehr, sagen wir mal, kritisches Denken auch der KI gegenüber und sagt, nee, so gefällt es mir gar nicht, aber such doch mal Informationen dazu und so weiter. Und schon ändert sich dann auch das, was im Gehirn bei einem passiert.
Absolut Zustimmung. Ich glaube, es gibt eine sehr produktive Art des Seins, nämlich ein weißes Blatt Papier. Nicht in dem Gedanken, jetzt einen Aufsatz direkt zu schreiben, aber wenn ich in einer ganz frühen Phase darüber nachdenke, was mache ich jetzt mit denen? Oder was mache ich in dem Vortrag? Ich muss Vorträge auch umbauen, sonst werden sie mir selber langweilig, das merkt man dann auch. Und das steckt dann erstmal den Rahmen ab. Und wenn der Rahmen abgesteckt ist, dann kann die KI eine große Rolle spielen. Sie hilft dann, den Rahmen zu füllen. Aber du hast natürlich recht, wenn ich mich im ersten Schritt auf die KI verlasse, dann wird zunächst die Produktivität, die Kreativität meines Gehirns nie anspringen müssen, weil sie nicht gefordert wird. Und das Gehirn findet das gut, weil das Gehirn ist faul. Also ich fahre auch lieber Auto statt Rad. Beine sind auch faul und das merke ich dann aber irgendwann auch in der Fitness. Deswegen fahre ich jetzt wieder Rad, aber nicht, weil es Spaß macht, sondern weil es einfach mir gut tut. Und die Denkarbeit nach außen zu verlagern, ist einfach sehr bequem. Ich habe jetzt zwei Beispiele. Ich ärgere mich über mich selber, aber ChatGPT ist so wie, ich weiß auch nicht, ein Stück Schokolade direkt im Gesichtsfeld. Ich habe einem Bekannten, der 35 geworden ist, gerade zum Geburtstag gratuliert und da bemühe ich mich irgendwie irgendwas Originelles. Und dann habe ich gesagt, weißt du, wann du halb so alt warst wie ich? Und dann habe ich versucht, das auszurechnen. Da wurde es mir aber ganz schnell zu anstrengend. Und dann habe ich ChatGPT gefragt und eine befriedigende Lösung. Und dann hat er mir geantwortet, aber er hatte Perplexity gefragt. Das ist ja eigentlich eine gute Methode, um mal drüber nachzudenken. Und ich habe gestern Wein aufgesetzt, ich habe Traubensaft aufgesetzt und dann versuchte ich auszurechnen, wie viel Zucker muss ich zusetzen, damit er am Ende 13% hat, wie ein richtiger Wein. Und das funktionierte auch so größtenteils und dann irgendwann war ich unsicher und dann habe ich ChatGPT gefragt. Das ist eigentlich doof. Müsste auch ohne gehen.
Es ist ganz interessant. Diese Studie vom Media Lab des MIT ist deshalb so besonders, weil sie eben über 4 Monate die Leute beobachtet haben. Und andere Studien, die gemacht wurden, waren dann eher so situativ. Da hat man die Leute mal einen Tag was machen lassen oder befragt oder so. Aber die Ergebnisse, die jetzt rausgekommen sind, sind präziser und umfassender. Aber viele, viele Studien bestätigen, dass die kognitive Leistung nachlässt, wenn man sich überhaupt oder zu sehr oder auf eine bestimmte Art und Weise auf diese LLMs, wie du jetzt gelernt hast, also auf diese Sprach-KIs, verlässt. Und es gibt so ein paar Do's and Don'ts, wie man im Englischen sagt, also Dinge, die man beherzigen sollte oder lassen sollte, wenn man eben mit KIs arbeitet. Also das erste ist, man sollte die KI als Sparringspartner nutzen. Also man hat Ideen, man hat Thesen, man hat vielleicht auch, wie du sagtest, sich erstmal mit einem weißen Blatt hingesetzt und schon mal eine Idee skizziert. Und dann kann man sich komplexe Sachen, die man gar nicht versteht, natürlich erklären lassen. Also du könntest zum Beispiel sagen, erklär mir mal bitte, und zwar so auf dem Niveau eines 12- oder 13-Jährigen, wie so ein LLM überhaupt funktioniert. Das wäre zum Beispiel ganz produktiv. Und dann würdest du aber im Idealfall auch nochmal die Dinge reformulieren und vielleicht auch eine kritische Nachfrage stellen, weil dann ist dein Gehirn aktiv. Wenn du was machst, was mit deinem echten Beruf oder Spezialgebiet zu tun hat, dann immer der sogenannte Brain-First-Ansatz. Oder wie ich immer sage, Wetware schlägt Software. Wetware kommt so aus der Cyberpunk-Welt der 80er Jahre. Wetware ist unser Gehirn, ja, weil es eben biologisch arbeitet. Dann sollte man das, was die KI macht, nicht als Copy-Paste-Vorlage sehen, sondern als, wie die KI selber sagt, roher Entwurf eines unzuverlässigen Praktikanten. Also so muss man das eben sehen. Da werden Fehler gemacht. Du musst das kritisch prüfen. Heute übrigens tatsächlich, das ist nicht nur eine theoretische Geisteshaltung. Wir haben Leute gesehen in den USA, die vor Gericht untergehen, Anwälte, weil sie die KI ihre juristische Vorbereitung haben machen lassen. So, und dann ist es natürlich so, man kann sich ja auch ständig weiterentwickeln in Sachen KI, bessere Prompts bauen. Die KI fragen, ich möchte das und das und das erreichen. Wie würdest du mir raten, soll ich das und das machen, damit ich das dann auch kann? Und wo sollte ich vorsichtig sein? Also man sollte eben nicht, auch wenn die Sprache so klingt, als wäre da jemand, der genauso gut ist wie man selber und man kann ihm alles überlassen. Und manchmal ist auch die Propaganda der Chefs von diesen KI-Firmen so, sollte man sich eben genau nicht darauf verlassen. Ja? Und was sollte man eben nicht machen? Logischerweise nicht einfach copy-pasten, nicht der KI die Verantwortung für das ganze Ding nutzen. Also wenn du der Praktikant bist und die KI der Regisseur, dann hast du wirklich verloren. Und das ist eine große Warnung, man sollte wirklich, auch wenn man Sachen immer wieder machen muss und keine Lust mehr hat und Zeit sparen will, sollte man die niemals vollständig der KI übertragen, weil dann kann man es irgendwann nicht mehr. Also man denkt mal, ich spare Zeit, aber irgendwann ist es so, dass man nur noch mit der KI diese Sachen lösen kann, weil der geistige Muskel erschlafft ist. Und natürlich, das hat nichts mit der Zusammenarbeit zu tun, das ist einfach reines Wissen. Die KI selber ist keine Quelle. Das heißt, wenn die etwas Faktenbasiertes bringt, soll man sich gefälligst auch die Quellen dazu zeigen lassen und das auch mal kontrollieren und gerne auch mal so einen längeren Artikel nach wie vor lesen. Also ich lese zum Beispiel erst die Artikel für unseren Podcast und dann sage ich aber auch, meistens Gemini, fass mir die wichtigsten Punkte nochmal zusammen. Quasi wie ein Notizbuch, wo ich sage, dass ich das nicht vergesse. Aber wenn ich nur das machen würde, also ich vergesse ja so schon, was wir im vorletzten Podcast hatten, da hätte ich ja gar nichts mehr im Kopf.
Sag mal, die von dir zitierte Sache mit den Anwälten vor amerikanischen Gerichten, die sich also die entsprechenden Verteidigungsstrategien oder so von KI haben zusammenbauen lassen. Ist das untersucht worden und hat man wirklich festgestellt, dass die dadurch schlechter werden? Oder?
Naja, also in diesem Fall, ich glaube, das haben ernstzunehmende Anwälte gar nicht länger gemacht. In diesem Fall war es anders. Du weißt ja, in Amerika gibt es dieses Präzedenzfallrecht. Zum Beispiel, es gab ja diesen berühmten Abtreibungsfall Roe versus Wade. Ja, so. Das ist der Präzedenzfall, in dem etwas entschieden wurde. Und in diesem Fall von der sogar obersten Instanz mal. Und dann ist das so, das kann man immer wieder zitieren. Und dann wird jeder Richter sagen, okay, grundsätzlich ist das eben die Auslegung unseres Gesetzes. Und es gibt natürlich für den kleinen Spezialfall, der jetzt nicht Abtreibung heißt, sondern irgendjemand hat das Auto 10 Zentimeter auf einem anderen Parkplatz geparkt oder so, gibt es natürlich so viel Akten und in jedem Bundesstaat nochmal viel mehr, dass die Recherche einfach hart ist. Und dann haben diese Anwälte gesagt, so, mein Klient vertritt die und die Sache oder ich für meinen Klienten, ich will das und das schaffen. Welche Fälle belegen denn meine Position oder stärken meine Position? So, und dann hat ChatGPT, damals gab es noch nicht so viele Alternativen, Fälle zitiert. Mit Inhalten und mit einem Aktenzeichen, was auch von der Form her genauso aussah wie ein echtes Aktenzeichen aus dem Jahre 1983 in Gerichtsband so und so. Und das haben die verwendet. Aber die Fälle gab es nicht.
Und dann haben die Richter festgestellt oder die Gegenseite festgestellt, dass die Fälle fantasiert sind.
Klar, weil die kriegen ja auch eine Begründung eingereicht. Dann sagen die zu ihrem Adjutanten, ja, such mir mal die Fälle raus, muss ich mir mal selber angucken. Dann sagen, gibt's nicht. Und dann steht ein Anwalt vor Gericht und wird auseinandergenommen, weil der Richter sagt, sag mal, hast du einen Arsch offen? Mir hier einen Fall. Und dann kommt raus, ja, ich hatte ChatGPT gefragt. Und dann
und ich hatte auch wirklich viel zu tun. Also das war eine ganz schlechte Woche.
Ganz genau. Und das Geile ist aber, dass die Leute meinten, sie hätten ihrer Überprüfungspflicht Genüge getan, indem sie ChatGPT selber gefragt haben, also das ist jetzt wirklich belegt, diese Fälle gibt es, also da bist du dir ganz sicher und ChatGPT hat gesagt, ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, ChatGPT hat die charmante Eigenschaft, es begründet dir wissenschaftlich korrekt und sehr überzeugend irgendetwas und auf kritische Nachfrage ebenso überzeugend und präzise das genaue Gegenteil von dem, was es gerade begründet hatte. Aber hier ist es natürlich auch das Problem, wenn ich mich durch ChatGPT in diese Materie einarbeite, dann bin ich in der Materie ebenso nicht drin. Das kam bei dieser Studie hier übrigens auch raus. Dieser Test lief ja über eine längere Zeit und dass Erinnerungen deutlich schlechter waren. Die waren weniger eingedrungen in die Materie und sie konnten sich dann schlechter daran erinnern. Also der Preis ist schon hoch. Aber die Frage ist halt eben, ob ich KI aus Faulheit benutze, dann wird es katastrophal, oder ob ich sie sozusagen aus Interesse einspanne in das, was ich sowieso tue. Und dann kann sie sehr fruchtbar sein.
Ja, und ich würde sagen, KI ist dann gut, wenn sie das, was ich selber erstellt habe, vielleicht überprüft und nochmal Anregungen dazu gibt. Oder umgekehrt, wenn ich was machen lasse, weil es eben schwierig ist oder unübersichtlich für mich, ich bin nicht so gut in Mathe, Wahrscheinlichkeitsrechnung und so, da kann ich vielleicht ein bisschen abkürzen, aber dann sollte ich mir die Ergebnisse geben lassen und das dann versuchen, nochmal wirklich ganz alleine zu durchdenken. Zur Not auch nochmal sagen, hilf mir mal, das zu verstehen und so weiter. Also alles, wo ich dann tatsächlich einen Zusammenhang verstehe und nicht nur sage, ja, das hat mir die KI gemacht, wie bei so einem Taschenrechner. Wer immer nur einen Taschenrechner benutzt und nie im Kopf rechnet, verliert eben auch die Fähigkeit zum Kopfrechnen. Und da glaube ich so, an der einen oder anderen Stelle muss man die Arbeit leisten. Ansonsten sieht es für das Wissen und die Fähigkeiten in diesem Bereich für einen dann zunehmend schlechter aus.
Sehr schlecht aus. Die Versuchung ist einfach riesengroß. Ich schreibe Kolumnen und ich habe dann aus Interesse ChatGPT gebeten, eine solche Kolumne zu schreiben. Und die war nicht überragend, aber sie war auch nicht wirklich schlecht. Und das ist so, dieses Mittelmaß kriegt man geliefert. Und insgesamt wird auch zu wenig kritisiert und dann reicht das Mittelmaß auch aus. Und das ist dann ein Problem. Und man hat ja den Eindruck bei vielen journalistischen Texten, das könnte bereits künstliche Intelligenz gewesen sein. Gut, das Gefühl hatte ich früher bei Schlagertexten auch schon lange, als es KI noch gar nicht gab. Aber mittlerweile gibt es jetzt auch KI-Programme, die nicht nur Schlagertexte, sondern auch Melodien dazu kreieren und dann den Gesang auch noch. Das ist so grauenhaft. Aber es ist nicht banaler, als die Schlagertexte früher waren. Und auch nicht banaler, als die Melodien früher waren. Das ist wirklich erschütternd. Und vielleicht ist auch ein Problem, dass wir uns dann so an so ein Mittelmaß gewöhnen. Und das ist auch nicht schön.
Also, sag mal so, Michael Holm und Daniel Vanguard, hat mit mir nichts zu tun, ist nicht mein Künstlername, haben schon 1972 erkennbar mit KI gearbeitet. Du wirst mir zustimmen, weil der Text des Liedes O.O. Julie aus dem Kopf zitiert ungefähr so geht: O.O. Julie, ich komme morgen an, per Flugzeug, per Autobahn. Im Prinzip möchte ich gerne noch bleiben. Aber lieber werde ich dein Mann.
Also K kann sein, aber künstliche Intelligenz glaube ich eher so nicht so.
Aber es ist dieses Niveau, was man davon erwartet.
Ja, würde, ne? Und es gibt noch eine Sache. Meine Frau hat gerade also von Jugend musiziert und dann, wenn die Schüler gut vorbereitet wurden, sind die sehr dankbar und die Eltern auch. Und dann kriegt man immer irgendwie nette Aufmerksamkeiten. Und sie bekam jetzt so ein gerahmtes Gedicht auf sie. Und das war sehr schön. Und jetzt ist die Atmosphäre aber mittlerweile so vergiftet, dass du davon ausgehst, das ist bestimmt KI. Und das ist traurig, weil in vielen Fällen ist es eben keine KI. Aber wenn du jetzt drunter schreibst, dies ist keine KI, dann ist ja der Verdacht noch ausgeprägter, als wenn du es nicht drunter schreibst. Ich glaube, dass die KI in diesem Punkt einiges versaut, weil sie uns auf ein Mittelmaß runterzieht. Musikalisch, textlich, gedichtsmäßig und was auch immer. Und diese kleinen süßen Katzenvideos, die kannst du jetzt auch nicht mehr glauben, weil die werden immer besser, immer toller und immer mehr denkst du, das stimmt doch gar nicht.
Aber die Katze, die auf dem Surfbrett fährt und dabei Käsekuchen isst, die ist schon real, oder?
Ja.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.